Hallo Henning.
Hallo Nadja und hallo liebe ZuhörerInnen zur neuesten Ausgabe des weltbesten Podcasts für spannende, interessante, lustige und skurrile Geschichten aus dem Arbeitsrecht, die sich zwei Personen im Wechsel erzählen, die beide in der Kanzlei Lutz Abel arbeiten. Ich glaube, so dürfte es zumindest stimmen. Und heute nehmen wir euch nach langer Zeit mal wieder mit ins Rheinland und schauen uns an, was dort so alles mit der Mutter der Schicht passiert ist. Das war's auch schon an Intro. Und jetzt, Nadja, muss ich dir ein Problem beichten.
Ich bin gespannt.
Ja, wir haben einen neuen Fan.
Okay.
Und ich muss sagen, damit habe ich nicht gerechnet. Aber ich war in den Osterferien mit meiner Tochter im Urlaub.
Mhm.
Und sie hat mir erzählt, Papa, ich höre jeden Morgen jetzt im Moment deinen Podcast.
Nein.
Ja, habe ich auch gedacht. Nein.
Und das ist eine Sensation.
Sofort läuft es einem eiskalt den Rücken runter und man fragt sich natürlich, war alles, was ich da bisher erzählt habe in diesen 29, 30 Folgen, war das alles geeignet für die Ohren meiner Tochter? Ich bin mir nicht ganz sicher.
Das macht völlig neue Dimensionen auf.
Genau, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich bin jedenfalls, glaube ich, ab jetzt gebremst für die Zukunft. Muss ich da doch immer genau abwägen, welche Formulierung ich hier noch verwenden kann oder nicht, weil sie wird da sehr genau zuhören. Und ich habe ihr gesagt, die nächste Folge kommt dann auch bald raus. Und da hat sie gefragt, um welches Thema es geht. Und ich habe gesagt, naja, es geht um das Thema Kraftausdrücke.
Oh nein.
Und da hat sie mir dann gleich ganz begeistert 17 Kraftausdrücke mitgeteilt, die sie aus der Schule kennt.
Super.
Habe ich auch gedacht, ganz gut. Und habe mir dann aber jetzt vorgenommen, für diese Folge den härtesten Kraftausdruck zu vermeiden. Und deswegen werde ich den etwas abgeschwächt verwenden. Aber ich glaube, der Kenner wird erkennen, worum es da eigentlich geht.
Verstehe. Wir könnten natürlich auch so mit der Methode Ohrenschützer arbeiten. Das dann für alle Kinder, die zuhören, dass wir dann vorher kurz Ohrenschützer sagen und dann müssen sie sich die Ohren zuhalten und dürfen nicht weiterhören.
Ja.
Weiß nicht, ob das was bringen würde. Vielleicht wenig.
Das würde voraussetzen, dass wir immer wissen, was wir in den nächsten 30 Sekunden so von uns geben.
Und da ich glaub, hast du daran, dich vollkommen recht.
Daran könnte es dann regelmäßig scheitern, dass man dann viel zu spät Ohrenschützer sagt. Ja, notfalls muss Jonathan das alles rausschneiden, würde ich sagen. Aber schon mal so als Vorwarnung, wir sollten versuchen, hier heute durch die Folge sauber durchzusegeln.
Jetzt habe ich Druck.
Weil ansonsten versaue ich auch zugleich noch meinen Erziehungsauftrag und wir haben ja schon einen Bildungsauftrag hier, den wir versuchen nach Kräften zu erfüllen. Ob uns das immer gelingt, weiß ich nicht. Aber noch einen zweiten Auftrag zusätzlich in den Sand zu setzen, habe ich mir gedacht, das muss nicht unbedingt sein. Und
bei dir steht jetzt echt einiges auf dem Spiel.
Ganz genau richtig. So ist das mit dem zunehmenden Ruhm und den hinzukommenden Fans. Ja, wirft neue Probleme auf.
Das ist in der Tat ein Problem. Danke, dass du mich und die ZuhörerInnen eingeweiht hast. Insofern sind wir jetzt im Bilde und ein bisschen schade finde ich es natürlich. Also wir wollen jetzt nicht, dass du jetzt hier nur mit angezogener Handbremse weiterhin podcastest.
Ja, ich gebe mein Bestes und ich vermute, wenn ich dann erst so richtig im Flow drin bin und Tempo aufnehme im spannenden, skurrilen Arbeitsrechtsfall, dann ist auch schnell wieder jede Vorsicht über Bord geworfen. Aber schauen wir mal, die ZuhörerInnen können ja auch drauf achten, du natürlich auch, ob da irgendwo eine angezogene Handbremse festzustellen ist oder nicht.
Wunderbar.
Und ich würde sagen, damit starten wir dann auch gleich frisch rein in den Fall. Wie gesagt, nach längerer Pause mal wieder ein Fall aus dem Rheinland, habe ich mir gedacht. Mal was Neues, mal ein bisschen Abwechslung. Wir sind mal wieder in Düsseldorf beim Landesarbeitsgericht und es ist ein Urteil aus dem November 2025, also ziemlich aktuell und betrifft einen Vorfall aus dem Spätsommer 2024, also auch noch nicht so ganz lange her, der irgendwo im Bezirk des Arbeitsgerichts Krefeld gespielt hat und dann eben zum LAG Düsseldorf gelangt ist. Es gibt, wie in so vielen unserer Fälle, einen Kläger. Und dieser Kläger war zum Zeitpunkt des Vorfalls schon ungefähr 61 Jahre alt.
Okay.
Also schon lebenserfahren, wie man so schön sagt. Und er war auch verheiratet. Und bei dem beklagten Unternehmen seit dem Februar 2020 beschäftigt, zunächst in Arbeitnehmerüberlassung als Lagerhelfer. Und ab August 2020 und damit also ziemlich genau 4 Jahre bis zu diesem Vorfall, war dann in Festanstellung beschäftigt. Und zwar als sogenannter Sortation Associate.
Okay.
Da ist jetzt natürlich die erste Frage an dich, Nadja. Was macht ein Sortation Associate?
What does this mean? I don't know. Also die Jobbeschreibung des Sortation Associate ist mir bislang noch nicht untergekommen. Du musst mir helfen. Was macht der? Sortiert der was?
Dafür spricht einiges. Vielleicht hilft es etwas weiter, wenn ich dir sage, was die Beklagte
ja,
so macht.
Das wäre hilfreich.
Die ist nämlich Teil einer weltweit operierenden Handelsgruppe und betreibt dort ein Verteilzentrum für Paketsendungen im Dreischichtbetrieb.
Verstehe.
Jetzt eine bessere Idee?
Ja, dann wird was sortiert, ne?
Da hat er was sortiert. Was mag er denn sortiert haben?
Ja, Pakete wahrscheinlich. Pakete,
das
Paketchen.
Scheint so zu sein. Es wird nicht ganz aufgelöst. Ich fand es auf jeden Fall ganz toll, dass es einen Sortation Associate gibt. Das ist mir nämlich auch noch nicht begegnet. Mhm. Wir kennen ja die Associates aus Anwaltskanzleien, die dort eben als angestellte Anwälte arbeiten. Aber dass es auch Sortation Associates gibt, ist für mich jedenfalls neu gewesen.
Interessant.
Und gibt dem Ganzen schon mal so eine internationale Note.
Mhm.
Zugleich ist noch wichtig, über den Kläger zu wissen, dass er türkischstämmig ist.
Mhm.
Das wird im weiteren Verlauf noch wichtig sein. Und er ist auch Ratsmitglied in seiner Heimatstadt.
Okay.
Und dieser Kläger hat jetzt da offenbar ungefähr 4 Jahre lang einigermaßen unbeanstandet gearbeitet.
Mhm.
Dann kam es Anfang April 2024 zu einem Vorfall, nämlich am 6. April. Da hat der Kläger, und das ist auch soweit unstreitig, seinen Arbeitsplatz offenbar an so einem Förderband, wo die Pakete durchliefen, den hat er verlassen. Und das hat man gemerkt, weil es zu einem Überlauf der Pakete kam.
Oh, okay.
Also offenbar laufen die da so durch und wenn da keiner sortated, dann laufen die irgendwo dann offenbar über und dann fällt das auf. Nicht weiter aufgeklärt hat man, ob der Kläger sich aufgrund eines Stopps des Bandes auf Fehlersuche begeben hat und nach eigenen Angaben auch keinen Fehler gefunden hat oder ob er eben unbekannten Aufenthalts sozusagen war in dieser Zeit. Jedenfalls ist er von seinen Vorgesetzten laut dem Kläger in hartem Kommandoton angesprochen worden.
Okay.
Und daraufhin soll der Kläger gesagt haben, ihr seid keine Chefs, ihr seid Kinder.
Okay.
Und zu einem Arbeitskollegen von ihm, der daneben stand, hat er wohl gesagt, man muss ja nicht das Messer in den Rücken rammen und petzen.
Okay.
Das hat die Beklagte dazu veranlasst, 2 Abmahnungen auszusprechen.
Mhm.
Eine Abmahnung wegen Verlassen des Arbeitsplatzes.
Ja.
Und eine Abmahnung wegen Beleidigung von Vorgesetzten.
Mhm.
Der Kläger hat das ein bisschen anders gesehen. Der Kläger hat gesagt, also ihr seid keine Chefs, habe ich gar nicht gesagt.
Mhm.
Ihr seid Kinder, habe ich schon gesagt. Aber damit habe ich gemeint, ihr seid wie meine Kinder.
Ah.
Und das sei in der türkischen Kultur eine übliche Redensart älterer Menschen gegenüber jüngeren Menschen und sei nicht beleidigend, sondern er habe damit eigentlich nur gemeint, sie sollten sich halt jetzt nicht kindisch benehmen.
Mhm.
Das hat er dann wohl auch nochmal in einer schriftlichen Gegendarstellung Anfang August 2024 so dargelegt und sich da auch für seine Äußerungen entschuldigt.
Mhm.
Das Zweite, was er gesagt haben soll, du musst ja nicht das Messer in den Rücken rammen und petzen. Das hätte er gar nicht gesagt, sondern stattdessen hätte er gesagt, warum stichst du mir in den Rücken?
Okay.
Das sei auch beruhend auf einer türkischen Redewendung und könne zwar als Kritik verstanden werden, sei aber keine Beleidigung, sondern Ausdruck tiefer Enttäuschung.
Okay.
Also er war einfach enttäuscht über seinen Arbeitskollegen und hat das in einer, die deutsche Sprache ist ja jetzt nicht unbedingt sehr bilderreich.
Das stimmt.
In südlicheren Gefilden mag das anders sein, dass man da etwas bilderreicher spricht. Und das hat er dann mit dem Ausdruck, warum stichst du mir in den Rücken, dann eben erklären wollen. Und er habe sinngemäß damit sagen wollen, warum hast du gepetzt? Habe das aber leider in seiner Muttersprache, in seinem Kopf gedacht und es dann wörtlich ins Deutsche übersetzt.
Okay.
Also er habe gedacht, auf Deutsch, warum hast du gepetzt? Aber in seinem Kopf war eben das, was man im Türkischen denken würde, nämlich warum stichst du mir das Messer in den Rücken? Und das habe er dann eben so ungefiltert wörtlich übersetzt. Und er müsse zugeben, dass das auf Deutsch schlimmer klinge, als es unter Türken eigentlich gemeint sei.
Ah, spannend.
So, das waren also die Abmahnungen. Die waren jetzt in der Welt. Hast du dazu eine erste Meinung? Ist das berechtigt? Ist das glaubwürdig?
Ja, man kennt das ja. Ich kann das absolut nachvollziehen jetzt auch, wenn ich da so an meinen privaten Lebensbereich denke. Ich unterhalte mich halt auch oft, zum Beispiel jetzt mit Menschen, die Englisch sprechen. Und wenn ich dann sowas sage wie, Dear Mr. Singing Club, holla the wood furry, my English is not the yellow of the egg, but I hope it will be first cream when I'm ready with my language class. Und dann weiß man ja, dass so manche Dinge sich einfach nicht so richtig gut übersetzen lassen. Insofern finde ich jetzt die Argumentation, die er da anführt, gar nicht mal so abwegig. Also das möchte ich schon mal vorneweg sagen. Und ansonsten, ja, also wenn wir es jetzt schon von Beleidigungen und Kraftausdrücken haben, ich glaube, da kann man schon noch mal ein bisschen tiefer in die Tasche greifen, als zu sagen, ihr seid Kinder. Pff, weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt wirklich so eine richtig krasse Beleidigung ist. Also lässt schon viel Raum für Interpretation, finde ich. Also insofern schauen wir mal, was da noch kommt. Aber klingt auf jeden Fall schon mal nach einem sehr spannenden Sachverhalt.
Würde es dir denn für eine Abmahnung reichen, wenn man zu seinen Vorgesetzten sagt, ihr seid Kinder, und zu seinem Arbeitskollegen sagt, warum stichst du mir das Messer in den Rücken?
Also die Abmahnung, es waren ja zwei, sagtest du, wegen Verlassen des Arbeitsplatzes, würde ich mal meinen, auf jeden Fall. Vertragswidriges Verhalten, ja, also ich würde sagen, eine Abmahnung ist es auf jeden Fall ein abmahnungsfähiger Vorgang, würde ich schon sagen. Das kann man machen, ja.
Okay. Gut, dann behalten wir das doch mal im Hinterkopf, dass da auf jeden Fall schon mal eine einschlägige Abmahnung im Raum steht. Ob wirksam oder nicht, kann man ja später sich nochmal anschauen. Aber jedenfalls Rechtsanwältin Innermann sagt, das mag schon sein. Und dann kann ich an der Stelle abschließend nur sagen, Nadja, das auf Englisch gerade, das war noch gar nicht so gut.
Was?
Da hast du Fehler eingebaut, das heißt nämlich yellow from the egg.
What did I say?
Off the egg. Ja, das ist falsch.
Yellow from the egg. Ich muss mir das direkt aufnotieren, dass ich das nächstes Mal nicht nochmal falsch mache.
Ich bitte darum.
Aber danke für die Manöverkritik, es bringt mich ja auch weiter.
Ja, natürlich. Ich wollte dich auch nicht bloßstellen, ich wollte dir nur helfen.
Vielen Dank.
Gut, damit schauen wir rund einen Monat weiter. Am 10. Mai 2024 ist der Kläger dann von der Dauernachtschicht, in der er bislang tätig war, in die Spätschicht versetzt worden. Das fand er gar nicht so gut. Hast du eine Idee, warum?
Dauernachtschicht in die Spätschicht, naja, hat es was mit der Vergütung zu tun? Vielleicht. Die war vielleicht ein bisschen geringer dann in der Spätschicht als in der Dauernachtschicht. Mit den Zuschlägen könnte ich mir vorstellen, dass es vielleicht ein bisschen lukrativer ist, die Nachtschichten zu arbeiten.
Ja, ja.
Vielleicht ist das Arbeitsaufkommen höher gewesen, kann ja auch sein. Kann es verschiedene Gründe geben.
Genau, also dazu, also was das Arbeitsaufkommen angeht und so, haben wir hier keine Informationen. Normalerweise sollte man ja immer meinen, es ist super, wenn man nicht in Dauernachtschicht arbeiten muss, sondern einen normalen Tagesrhythmus irgendwie halbwegs normal hat. Aber tatsächlich hat er durch diese Versetzung Zuschläge verloren. Und zwar im Wert von 120 Euro brutto pro Monat und weiteren 320 Euro netto pro Monat, weil solche Nachtschichtzuschläge ja teilweise dann auch steuerfrei sind. Und das ist dann natürlich schon eine erhebliche Einbuße, 320 Euro netto und nochmal weitere 120 brutto. Das ist natürlich schon ein Unterschied. fand er nicht so gut. Er hatte auch noch ein paar mehr Einwände. Was wäre denn deine Vermutung, Nadja, warum die Arbeitgeberin den Kläger versetzt hat, einen Monat nach diesen Abmahnungen?
Naja, vielleicht hat es ja auch so in der kollegialen Zusammenarbeit mit den anderen Sortation Associates in dieser Schicht nicht so richtig gut gepasst und da kam es vielleicht zu Reibungen oder dieser Vorfall hing noch so ein bisschen in der Luft, dass er sich da mit seinem Kollegen nicht so ganz grün über das Stechen in den Rücken war. Mhm. Das könnte ja mal ein Punkt gewesen sein. Mhm. Ja, arg viel mehr, weiß ich nicht. Wissen wir schon so viel mehr, warum er versetzt worden sein könnte?
Du noch nicht, ich schon. Also einer der Gründe waren diese Konflikte mit seinen Vorgesetzten, für die er auch abgemahnt worden ist. Mhm. Als weiterer Grund wurde angeführt, dass es in der Spätschicht ein Arbeitssicherheitsprojekt, und zwar das Arbeitssicherheitsprojekt 5S oder vielleicht auch 5S, gegeben hat. Ich musste da spontan an, gab es nicht AS5 oder sowas denken, aber ich glaube, das war was anderes. Also 5S und die 5S. Da könnte ich die jetzt ganz fies quälen und fragen, wofür die wohl stehen. Aber das würde glaube ich, den Rahmen sprengen.
5S.
Ja, sie stehen für sortieren,
ja?
Systematisieren,
ja?
Säubern,
mhm,
standardisieren,
ja?
Und Selbstdisziplin.
Wow. Ja, da war einiges drin, du, in den 5S.
Habe ich auch gedacht und es wirkt auch gar nicht so, als ob man sich jetzt hier ein bisschen gezwungen hätte, da 5S hinzukriegen. Aber ja, also das jedenfalls das Arbeitssicherheitsprojekt,
mhm,
und das sei ein Projekt für erfahrene Beschäftigte gewesen,
okay,
was nur in der Spätschicht durchgeführt worden sei und mit dieser Tätigkeit seien auch geringere gesundheitliche Belastungen verbunden gewesen.
Mhm.
Der Kläger war nämlich wohl relativ viel krank.
Mhm.
Der war allein im vierten Quartal 2022 war er 32 Tage krank.
Mhm.
Im gesamten Jahr 2023 waren es 63 Tage. Und im Jahr 2024, mhm, bis zur Versetzung am 10. Mai, waren es 29 Tage.
Okay.
Und deswegen hat die Arbeitgeberin gesagt, naja, das ist eben so in Summe. Einerseits haben wir diese Konflikte, zum anderen haben wir dieses Projekt, wo wir Leute brauchen und das ist eben auch gesundheitlich nicht so belastend und deswegen haben wir den Kläger dorthin versetzt in diese Spätschicht.
Mhm.
So, der Kläger hat eingewandt, also er könne sich nicht daran erinnern, dass er in diesem Arbeitssicherheitsprojekt irgendwie mal tätig gewesen sei. Das sei ihm gar nicht bewusst. Mhm. Außerdem habe man das mit ihm jedenfalls nicht vorher besprochen, bevor man ihn versetzt hat, okay, dass er da in dieses Projekt soll. Man hätte ja auch andere Arbeitnehmer aus der Spätschicht nehmen können für dieses Projekt, ohne ihn da jetzt, mhm, hinzuversetzen. Also das sei jedenfalls nicht zwingend gewesen, dass er da jetzt in dieses Projekt müsste. Oder man hätte es ja auch auf freiwilliger Basis machen können und hätte ja fragen können, wer denn überhaupt Lust hat an diesem Projekt teilzunehmen. Und die Krankheitszeiten, die da angeführt seien, die würden daraus resultieren, dass er sich für den Betrieb aufgeopfert habe, seien also betrieblich veranlasst.
Mhm.
Und vor dem Hintergrund sei das nicht angemessen, ihn dorthin zu versetzen, weil er auch dadurch erhebliche Nachteile hätte. Mhm. Zum einen habe ich ja schon angesprochen, er war Ratsmitglied, mhm, in seiner Heimatstadt. Und diese Ratssitzungen würden immer am späteren Nachmittag oder am frühen Abend stattfinden. Und da hätte er immer hingehen können vor seiner Nachtschicht. Und jetzt in der Spätschicht könne er aber nicht mehr an diesen Sitzungen teilnehmen und müsse da eventuell eine gesetzlich vorgesehene Arbeitsbefreiung, okay, für so politische Tätigkeiten in Anspruch nehmen. Außerdem würde er seine Ehefrau, die einen Pflegegrad von 2 habe,
mhm,
regelmäßig zu Arzt- und Therapeutenbesuchen begleiten. Und die würden eben oft am Vormittag oder am früheren Nachmittag liegen.
Mhm.
Und das sei dann eben auch schwierig jetzt mit der Spätschicht.
Verstehe.
Also gerade was die Nachmittagstermine angeht. Und aus seiner Sicht sei diese Versetzung eine reine Maßregelung,
mhm,
für dieses Verhalten, was eben auch abgemahnt worden sei. und was er eben auch für unzulässig halte, diese Abmahnung. Und insofern sei das auch in gewisser Weise ein bisschen vorgeschoben mit der Spätschicht und diesen krankheitsbedingten Gründen. Was sagst du dazu, Nadja?
Ja, das ist viel, ne? Also lässt sich ja von beiden Seiten alles gut hören, finde ich, soweit mal. Also es klingt ja schon so, als ob der Arbeitgeber berechtigte Gründe für die Versetzung hatte. Es klingt jetzt nicht so, als ob es völlig aus der Luft gegriffen wäre. Das, was jetzt der Arbeitnehmer entgegenhält, auch valide. Also muss man mal schauen, was man draus macht.
Sehr gut. Ja, es kommt drauf an, könnte man fast sagen.
Man könnte sagen, es kommt drauf an. Also gut, aber um da jetzt nochmal ein bisschen genauer drauf einzugehen, er meinte ja, es wäre eine Maßregelung. Kann ich jetzt so aufgrund der Angaben, die du gemacht hast, erstmal nicht feststellen. Also klingt jetzt nicht nach reiner Schikane, dass man ihn da versetzt hat.
Ja, also ich glaube, wir können jedenfalls mal mitnehmen, die Stimmung war jetzt nicht die beste.
Ja.
Es gab diese Konflikte, es gab Abmahnungen, mit denen der Kläger nicht einverstanden war. Es gab diese Versetzung, mit der der Kläger nicht einverstanden war.
Mhm.
Der Kläger war nicht happy.
Ja.
Was hat er möglicherweise getan, um diesen Zustand zu ändern?
Damit er wieder happy wird, meinst du?
Ja.
Kinder happy, Hippo-Riegel gegessen? Ich weiß es nicht.
Hat er möglicherweise auch, aber in Richtung seines Arbeitgebers.
Ja, was kann er denn tun? Also ich meine, er wird das alles zum Ausdruck gebracht haben.
Mhm.
Wenn du jetzt andeuten möchtest, dass er vielleicht der Arbeit weiterhin oder noch länger ferngeblieben ist, weiß ich nicht, ob das zu seiner Happiness beigetragen hat.
Ja.
Ich weiß nicht, was er noch gemacht haben könnte.
Nee, dazu wissen wir auch nichts, dazu haben wir keine Angaben. Aber er hat sich jedenfalls mal an seinen Arbeitgeber gewandt und hat außergerichtlich erstmal den aufgefordert, die Abmahnung wieder aus der Personalakte zu entfernen und die Versetzung rückgängig zu machen.
Mhm. Also das ist gleich richtig losmarschiert.
Genau, also offenbar ja auch irgendwie politisch engagiert und so.
Mhm.
Also vielleicht durchaus jemand, der auch, wenn ihm was nicht gefällt, das auch irgendwie zum Ausdruck bringt. Und er hat das dann eben auch außergerichtlich geltend gemacht und hat gesagt, so geht's nicht und das ist alles unwirksam und das müsst ihr alles rückgängig machen und entfernen. Was vermutest du, wie der Arbeitgeber auf diese außergerichtliche Aufforderung reagiert hat?
Ja, sah der natürlich naturgegebenermaßen anders. Er hat gesagt, Abmahnungen werden erstmal nicht entfernt und Versetzung bleibt. Wir haben hier ein berechtigtes Interesse. Wir dürfen dich hier versetzen. Wir haben hier Direktionsrecht. Weiß nicht, was im Arbeitsvertrag stand. Wahrscheinlich gab es der vielleicht auch noch her. Wir lassen das so, wie wir das jetzt hier gerade für richtig empfinden. Also alles andere würde mich schwer wundern,
genau.
Weil dann hätten wir wahrscheinlich auch keinen Fall, wenn er gesagt hätte, ja, okay, ja. Passt, dann machen wir das halt wieder raus und wir lassen es.
Ja, das ist die überraschende Wendung an diesem Fall.
Oh, krass.
Der Arbeitgeber hat alles akzeptiert und der Fall ist damit durch.
Ja, dann wünsche ich dir jetzt noch einen schönen Nachmittag, geh ein bisschen Kaffee trinken und wir hören uns, ne? Tschüssi.
Ja, also wäre doch auch mal interessant. Aber nein, ich glaube, da wären unsere ZuhörerInnen dann auch enttäuscht, wenn es jetzt so enden würde. Wir wissen nicht genau, was der Arbeitgeber geantwortet hat. Vielleicht hat er auch gar nicht geantwortet.
Mhm.
Sinngemäß wird er sich zumindest gedacht haben, das bleibt hier alles so, wie es ist. Und hat eben nicht reagiert oder ist jedenfalls dieser außergerichtlichen Aufforderung nicht nachgekommen.
Mhm.
Daraufhin hat der Kläger es weiter eskaliert und hat gesagt, okay, dann muss ich wohl den nächsten Schritt gehen. Was würdest du denken, hat er gemacht?
Ja, ist er dann zu Gericht gegangen und wollte es da gerichtlich einfordern?
Genau. Auf was hat er wohl geklagt?
Also wenn das Anliegen das gleiche geblieben ist, dann wollte er wahrscheinlich, dass die Abmahnung aus der Personalakte entfernt werden und die Versetzung rückgängig gemacht wird.
Falsch.
Na toll. Was wollte er dann?
Also er hat geklagt auf Feststellung der Unwirksamkeit der Versetzung, das ist richtig.
Mhm.
Aber die Abmahnung hat er nicht gerichtlich angegriffen.
Okay.
Was meinst du, warum das vielleicht nicht? Also da gibt es ja immer so taktische Abwägungen. Macht man das oder
genau.
Macht man das nicht? Vielleicht kannst du da unsere ZuhörerInnen nochmal abholen.
Es ist auch nicht so wahnsinnig zielführend, ehrlicherweise. Also dafür zu Gericht zu gehen, würde ich jetzt auch nicht empfehlen. Zum einen fragt man sich ja auch, was damit gewonnen ist. Und man kann ja dann tatsächlich, wenn die Abmahnungen wirklich unberechtigt waren und die münden dann irgendwann in der Kündigung, kann man das dann im Kündigungsschutzverfahren auch immer noch vorbringen und nachholen und gibt dann auch nicht so ganz die Karten aus der Hand, jetzt aus Arbeitnehmerperspektive gesprochen. Deshalb ist es meines Erachtens nicht so wahnsinnig sinnvoll, gerichtlich die Entfernung von Abmahnungen aus einer Personalakte zu verlangen. Und vielleicht war er da auch beraten und das ging in die gleiche Richtung. Und das war der Grund, warum er es nicht getan hat.
Genau, also davon würde ich einfach mal ausgehen. Es ist ja auch so, wenn man dann später kündigt und es auf die Abmahnung ankommt, auf die Wirksamkeit, dann kann eben, wie du schon gesagt hast, der gekündigte Arbeitnehmer immer noch sagen, aber die Abmahnung waren unberechtigt, und dann muss der Arbeitgeber das halt darlegen und gegebenenfalls auch beweisen. Und das ist natürlich auch schwieriger, wenn vielleicht dann schon ein Jahr vergangen ist, seitdem diese Abmahnungen ausgesprochen worden sind.
Ja.
Und dann die Kündigung gekommen ist und dann ist man irgendwann in einem Gütetermin und dann kommt man irgendwann zum Kammertermin und da muss dann Beweis erhoben werden und dann soll irgendein Zeuge sich noch erinnern, wie das genau war vor einem Jahr. Das ist häufig halt eine strategische Entscheidung, dann diese Abmahnung eben nicht anzugreifen, sondern stehen zu lassen und erst zu gegebener Zeit dann anzugreifen. Muss man halt mit leben können als Arbeitnehmer, weil die natürlich im Raum steht als Abmahnung. Also man ist irgendwie angezählt, damit muss man seinen Frieden dann auch machen können. Aber wenn man das kann, dann ist es taktisch wahrscheinlich schlauer, nicht gegen die Abmahnung zu klagen. Hat er auch nicht gemacht, sondern hat am 10. August Klage eben erhoben bezüglich der Versetzung.
Mhm.
Das heißt, die Stimmung war jetzt immer noch nicht so richtig gut?
Nee, glaube ich auch.
Und es kam 2 Wochen später dann der 24. August 2024. Der Kläger war jetzt weiterhin in der Spätschicht tätig, was er nicht so richtig gut fand. Mhm. Und da hatte er eben auch eine neue Vorgesetzte, die offenbar auch deutlich jünger war als der Kläger.
Mhm.
Und diese Vorgesetzte hat den Kläger mehrfach gebeten, Kollegen zu unterstützen.
Mhm.
Das soll der Kläger ignoriert haben und stattdessen zu seiner Vorgesetzten gesagt haben, du kannst mir nichts sagen, du bist noch ein Kind. Da haben wir das Kind wieder.
Mit Kindern hat das aber auch irgendwie.
Hast du doch gehört, Nadja, türkische Kultur und da ist das ein normaler Ausdruck, sagt der Kläger.
Mhm.
Die Vorgesetzte bat ihn dann, die Halle doch mal für 10 Minuten zu verlassen und sich zu beruhigen.
Mhm.
Und daraufhin hat der Kläger einen Ausruf getätigt, und zwar auf Türkisch.
Okay.
Und da ich kein Türkisch kann, muss Jonathan das jetzt hier reinschneiden. Und dann können unsere Zuhörerinnen das auch mal richtig ausgesprochen hören.
Vardiyenin anasını siktin.
Und diese Äußerung soll er später auch gegenüber dem zuständigen Area Manager bestätigt haben, dass er die getroffen hat.
Okay.
Der Kläger erzählt da eine bisschen andere Geschichte. Er sagt, die Vorgesetzte habe ihn angeherrscht und von Tisch zu Tisch geschickt.
Mhm.
Und er habe sinngemäß gefragt, ob sie ihn denn fertig machen wolle. Und dass sie immer so viel Druck auf die Schicht und auf die Mitarbeiter ausüben würde.
Mhm.
Und ja, er hätte was auf Türkisch gesagt, aber eben nicht Vardiyenin anasını siktin, sondern Vardiyenin anasını aglattin.
Mhm, ja klar.
Und das ist jetzt natürlich die spannende Frage, wo ist der Unterschied?
Henning, wie du ja bemerkt hast, stecke ich noch mitten in meiner Englisch-Class und habe da echt noch Verbesserungspotenzial. Ich wusste jetzt nicht, dass ich jetzt in Vorbereitung auf den Podcast auch noch Türkisch lernen muss. Ein kleines Heads-up wäre nett gewesen.
Schade, ja, werde ich das nächste Mal vorher zurufen, dass du da zumindest die Standardbegrifflichkeiten dir dann einmal drauf schaffst. Ich helfe dir gern weiter. In der Version der Arbeitgeberin hat er gesagt, du hast die Mutter der Schicht beglückt.
Ja, okay. Mhm.
Und
gut, ich verstehe.
In der Version des Klägers hat er gesagt, du hast die Mutter der Schicht zum Weinen gebracht. Und das habe sinngemäß...
Hochkomplexer Sachverhalt heute mal wieder.
Dafür sind wir bekannt. Das habe sinngemäß bedeuten sollen, dass eben zu viel Druck ausgeübt werde auf die Mitarbeiter. Und diese beiden türkischen Wörter, die er da verwendet hat, also das Beglücken auf der einen Seite und das zum Weinen bringen auf der anderen Seite, die würden schon sehr ähnlich klingen.
Mhm.
Da sind wir, wie gesagt, auf die Einspielung von Jonathan angewiesen, um das selber beurteilen zu können.
Vardiyenin anasını siktin oder vardiyenin anasını ağlattın.
Für mich klang jetzt auf den ersten Blick einfach abgelesen siktin und aglattin nicht unbedingt ganz ähnlich lautend, aber der Kläger sagt, ja, das kann man schon mal leichter verwechseln, da kann man sich verhören. Und wegen der Entfernung, die Vorgesetzte habe so 10 Meter entfernt gestanden von ihm und er habe ihr das eben zugerufen und es sei natürlich auch laut in so einem Verteilzentrum, da habe sie ihn möglicherweise falsch verstanden.
Mhm.
Und der Area Manager, mit dem er danach gesprochen habe, der habe ihn möglicherweise auch dann falsch verstanden. Und der Ausdruck, der soll halt insbesondere die Intensität des verursachten Leids betonen, da die Mutterfigur in der türkischen Kultur eben eine tiefe Wertschätzung erfahre.
Mhm.
Und deswegen habe er da eben auch wieder sehr bildlich und im Türkischen üblich eben davon gesprochen, dass eben die Mutter der Schicht zum Weinen gebracht worden sei.
Wow. Sprachen die beiden Angesprochenen denn Türkisch oder wie kann ich mir das vorstellen?
Das wird tatsächlich leider nicht aufgeklärt. Es ist naheliegend, dass die auch Türkisch gesprochen haben.
Also ich persönlich würde mir das gar nicht merken können. Weißt du, wenn ich das hinterher wiedergeben sollte, was hat der zu mir gesagt? Keine Ahnung, hätte ich nicht verstanden, wüsste ich nicht.
Genau, das denke ich auch. Und die Vorgesetzte ist auch später als Zeugin befragt worden und hat nochmal wohl sehr glaubhaft das Ganze bestätigt, dass genau das gesagt worden sei.
Okay.
Und das kann ich mir auch nur so erklären, dass sie ja zumindest irgendwie türkische Sprachkenntnisse hat und das auch entsprechend verstanden hat, was da gesagt wurde.
Okay.
Soweit der Vorfall, der dort stattgefunden hat. Und jetzt die Frage an dich, was hat der Arbeitgeber wohl aus diesem Vorfall gemacht?
Mein Kopf explodiert erstmal. Ich finde es schon mal wieder spannend. Du hast aber auch immer so Fälle, wo die Wahrnehmung des Sachverhalts durchaus sehr voneinander abweicht. Ich erinnere mich an die Fuchtelei am Probierstand.
Die wilde Fuchtelei.
Die wilde Fuchtelei geht irgendwie so in eine ähnliche Richtung. Ja gut, es sind 2 verschiedene Sachverhaltsversionen in der Welt. Das ist ja nicht mal unüblich. Aber wenn man jetzt davon ausgeht, dass es eher die erste und nicht die zweite Variante war, dann würde das wahrscheinlich schon auch sich als Beleidigung qualifizieren. Das bedeutet, man könnte gegebenenfalls nochmal abmahnen. Man könnte aber auch in Anbetracht der Tatsache, dass schon eine Abmahnung in Hinblick auf eine Beleidigung in der Welt ist, darüber nachdenken, ob man kündigt.
Mhm. Was hätte Rechtsanwältin Innermann empfohlen in dem Fall?
Was würden Sie tun?
Ja, 2. Abmahnung oder
Kündigung? Du weißt ja, ich bin immer Fan, erstmal noch hier Sachverhaltsaufklärung. Ich möchte immer erstmal wissen, was war noch los. Ich brauche immer mehr Infos. Ich bin der blaue Typ. Ich will wissen, was ist da los?
Ja.
Ich brauche mehr Details. Ich würde nochmal erörtern.
Ja, es gibt tatsächlich nicht mehr Details. Also es ist nicht weiter aufgeklärt worden. Ja, man hätte jetzt nochmal den Kläger anhören können, was nun genau ist. Weil vieles von den Erklärungen, die er jetzt gebracht hat, die stammen auch wohl erst aus dem Prozess.
Aha.
Also man hat ihn nicht nochmal angehört, weil er ja gegenüber dem Area Manager eingeräumt hat, nach dessen Aussage, dass er eben diese erste Variante dort verwendet hat. Und dann hat die Arbeitgeberin, aus deren Sicht war es wohl relativ klar, es gab eben eine Abmahnung und es gab jetzt diese aus Sicht der Arbeitgeberin unstreitige und nachweisbare Aussage. Da haben die jetzt keinen Anlass mehr gesehen, ihn nochmal irgendwie zu befragen, ob er das wirklich gesagt hat oder wie auch immer. Sondern für die stand der Sachverhalt fest.
Da haben sie wahrscheinlich gekündigt, ne?
Genau, die haben gekündigt und zwar wie?
Jetzt kommt immer, und zwar wie?
Und zwar wie?
Und zwar, das wissen die Zuhörerinnen mittlerweile wahrscheinlich besser als wir alle miteinander. Also wahrscheinlich gab es mal eine außerordentliche und noch eine hilfsweise ordentliche. Nachdem, dass er sich jetzt nicht mehr im Verdacht befand, im Verdachtsstadium, wenn das so hinreichend klar war, dass er es tatsächlich gesagt hat, wahrscheinlich dann auch gleich Tatkündigung und gar nicht noch in Kombi mit Verdacht.
Falsch.
Wie immer falsch. Ich muss mir das mal strategisch aufmalen, wie viele Kombinationen von Verdacht und Tat mit außerordentlich und ordentlich es dann noch gibt.
Nee, ich glaube, hier wirst du auch tatsächlich, also alles, was du gesagt hast, ist ja vollkommen richtig. Manchmal handeln halt auch die Personen dann anders, als man es denken würde.
Ich wollte gerade sagen.
Die haben hier halt nur ordentlich gekündigt.
Ich weiß ja nicht, was die machen.
Ja, die haben nur ordentlich gekündigt. Okay. Ich weiß nicht, warum. Die haben erst am 18. September gekündigt. Mhm. Das wird nicht weiter aufgeklärt im Urteil, ob die doch noch was aufgeklärt haben, ob die irgendwie nicht schneller zu Potte gekommen sind. Auf jeden Fall 18. September. Da war die 2-Wochen-Frist für eine außerordentliche Kündigung schon um.
Vorbei, ja.
Und deswegen, vielleicht auch nicht deswegen, aber jedenfalls hat der Arbeitgeber nur ordentlich gekündigt mit einer Kündigungsfrist von einem Monat zum Monatsende. Mhm. Also relativ kurzfristig dann auch das Arbeitsverhältnis beendet. Vielleicht hat man auch taktisch gedacht und hat gesagt, naja, ja, wissen wir auch nicht so genau, ob das jetzt so schlimm ist mit der Mutter der Schicht und so weiter und was hier die türkische Kultur so hergibt. Und deswegen greifen wir jetzt nicht zum schärfsten Schwert der außerordentlichen Kündigung, sondern machen nur eine ordentliche Kündigung. Dann hat er ein glattes Beendigungsdatum und so weiter und so fort. Das mag auch eine Erwägung gewesen sein. Mhm. Der Kläger hat dann die Klage, die er ja schon eingereicht hatte, gegen die Versetzung. Die hat er erweitert auf die Kündigungsschutzanträge und ist eben damit auch gegen die Kündigung vorgegangen. Mhm. Und ja, jetzt war das Gericht am Zug und musste jetzt mit diesem Sachverhalt irgendwie umgehen. Jetzt musste die Perspektive wechseln und in die Richterrolle gehen und überlegen, wenn dir jetzt dieser Sachverhalt präsentiert worden wäre von beiden Seiten, jetzt mal erstmal mit Blick auf die Kündigung. Was hättest du gemacht?
Ja, also es handelt sich ja wohl um eine verhaltensbedingte ordentliche Kündigung, wie du schon gesagt hast. Mhm. Und dafür brauchen wir ja auch erstmal eine Abmahnung. Das heißt, man würde sich jetzt inzidenter tatsächlich dann auch mal diese erste Abmahnung angucken, die ja dann eine Voraussetzung wäre für die Wirksamkeit der Kündigung. Weil das hatten wir ja auch schon häufiger in unseren vergangenen Fällen. Das muss ja sozusagen die gleiche Art der Pflicht, gegen die da verstoßen wurde, arbeitsvertragliche Pflicht. Und also insofern, das würde sich ja jetzt von der formalen Seite her schon mal decken. Er wurde schon mal wegen einer Beleidigung abgemahnt und der Anlass jetzt für die Kündigung war auch wieder eine Beleidigung. Und dann muss man sich ja eben noch angucken, war die erste Abmahnung zulässig und taugt auch der Sachverhalt, den man jetzt zur Kündigung herangezogen hat, für eine Kündigung? Also sprich, ist das ausreichend? Und da wird man jetzt sehr spannend, wie ich finde, sich damit auseinanderzusetzen haben, ob das, was er denn gesagt hat, auch nochmal, ob vermeintlich und tatsächlich, für eine Kündigung reicht. Mhm. Und da bin ich wirklich gespannt, was das Gericht gemacht hat. Mhm.
Also das Gericht hat erstmal gesagt, wir müssen mal aufklären, was er wirklich gesagt hat an diesem Augusttag, was da genau mit der Mutter der Schicht passiert sein soll.
Was da los war mit der Mutter der Schicht.
Das müssen wir aufklären. Da haben die drei Zeugen befragt. Mhm. Zwei waren wohl relativ unergiebig beziehungsweise nicht glaubwürdig aus Sicht des Gerichts. Und eine Zeugin war die Vorgesetzte.
Ja.
Und die Vorgesetzte hat wohl sehr nachvollziehbar, sehr glaubwürdig ausgesagt, dass eben dieser
Beglückungsvariante
gewählt worden sei. Und das hat das Gericht eben auch dann im Weiteren zugrunde gelegt und hat gesagt, das war frei von Belastungstendenzen. Mhm. Sie hätte auch gar keinen Grund, ihm da jetzt irgendwie wahrheitswidrig was zu unterstellen. Sie hat sich auch sehr differenziert eingelassen und hat gesagt, sie habe das mit der Mutter der Schicht gar nicht als Beleidigung empfunden. Mhm. Also er habe das gesagt, so wie eben von Anfang an beschrieben. Aber sie habe das nicht als Beleidigung ihrer Person empfunden, sondern nur als vulgäre Sprache, was jetzt auch nicht in Ordnung sei, aber es sei nicht gegen sie persönlich gegangen mit diesen Formulierungen. Was sie aber als Beleidigung empfunden habe, das sei die Bezeichnung als Kind. Mhm. Du hast mir nichts zu sagen, du bist ein Kind. Das habe sie persönlich herabgewürdigt in ihrer Vorgesetztenstellung und das sei eben eine Beleidigung gewesen für sie. So, diese Beweisaufnahme hat man eben durchgeführt und hatte dann eben dieses Ergebnis und hat eben gesagt, okay, das ist mal der Sachverhalt, wie er jetzt feststeht. Mhm. Und jetzt müssen wir eben überlegen, reicht das für eine Kündigung oder reicht das nicht? Also auf dieser Grundlage haben sie dann die Abwägung getroffen. Und da wäre jetzt dann wieder die Frage an dich, Nadja, wie würdest du das abwägen? Also sie haben gesagt, die Abmahnung, die erste, können wir mal für alle praktischen Zwecke als hinreichend wirksam ansehen. Und auf der Grundlage stellt sich jetzt die Frage, wir haben diese Abmahnung, wo er eben seine Vorgesetzten schon mal als Kinder bezeichnet hat.
Ja.
Und wir haben jetzt erneut diese beiden Ausdrücke, also einmal, du darfst mir nicht sagen, du bist ein Kind, und einmal das mit der Mutter der Schicht. Und jetzt ist eben die Frage, reicht das, um das Arbeitsverhältnis zu beenden, oder reicht das eben nicht?
Ja, also man muss ja auch so ein bisschen überlegen, was steckt denn da dahinter? Da steckt ja auch so ein bisschen dahinter Störung des Betriebsfriedens. Das ist ja auch das Ansinnen des Arbeitgebers. Warum möchte der das nicht, dass da beleidigt wird, jetzt ob man das als Beleidigung versteht oder nicht? Aber da steht ja dahinter, dass der Betriebsfrieden gestört wird, dass vermutlich auch die Abläufe dann im Betrieb gestört werden. Und das ist ja schon ein Grund, der, sage ich mal, berechtigt dazu, dass man ein Arbeitsverhältnis auflöst. Man muss ja wie immer auch gucken, was legt man in die eine oder in die andere Waagschale. Man muss vielleicht auch gucken, wie lange hat das Arbeitsverhältnis bestanden? Wie lange verlief das Arbeitsverhältnis auch störungsfrei? Das ist ja auch immer noch, was man sich angucken muss. Es ist ja nicht so, dass der da schon 35 Jahre beschäftigt war, sondern es war ja eher eine kürzere Beschäftigungsdauer. Und es gab eben in der Vergangenheit da auch schon mal Zwischenfälle. Was man, glaube ich, auch noch zu seinen Lasten sagen könnte, ist, dass er eben exakt genau das Gleiche nochmal gemacht hat, obwohl er ausdrücklich darauf hingewiesen wurde im Rahmen dieser ersten Abmahnung, dass er es zu unterlassen hat, seine Vorgesetzten als Kinder zu bezeichnen und dann sogar ja noch einen draufgesetzt hat mit der Mutter, auch wenn sie das jetzt persönlich nicht als Beleidigung empfunden hat. Zu seinen Gunsten, glaube ich, kann man vielleicht sagen, dass sie eben das mit der Mutter nicht als Beleidigung empfunden hat. Das finde ich ja auch schon mal interessant, wenn dann sozusagen der Empfänger der Beleidigung auch noch mitteilt, wie es für ihn ankam. Am Ende des Tages kommt es aber wahrscheinlich auch so ein bisschen auf einen objektiven Empfängerhorizont an, den man damit berücksichtigen muss. Und ja, was jetzt noch eine ganz spannende Frage sein dürfte, ist natürlich diese Übersetzungsthematik. Also wenn wir natürlich jetzt im Türkischen diese sehr bildreiche, bildhafte Sprache haben und es tatsächlich anders gemeint war, als er es gesagt hat oder als es dann ankam, dann wäre das ja potenziell zumindest was, was man zu seinen Gunsten berücksichtigen müsste. Auch wenn ich jetzt so im Gesamten ein Stückchen mehr beim Arbeitgeber wäre und sagen würde, das könnte für mich schon eine Kündigung sein, die hält.
Ja, also ich glaube, da kann man hier auf jeden Fall sehr, sehr gut drüber streiten. Das Ganze hat auch durchaus in der Berichterstattung ein paar Wellen geschlagen, diese Entscheidung. Ne? Darf man das noch sagen? Darf man sowas nicht mehr sagen? Also das ist, glaube ich, ein Fall, über den man gut diskutieren kann. Vielleicht schichten wir es nochmal ab und schauen uns nochmal die beiden Aspekte an. Also zum einen brauche ich ja einen Kündigungsgrund. Da wäre jetzt die Frage, ist die Bezeichnung des Vorgesetzten als Kind ein Kündigungsgrund? Oder würdest du es da schon scheitern lassen?
Du meinst die Bezeichnung als solche? Ja, wenn man es als Beleidigung auffasst, als Beleidigung versteht, als Beleidigung auslegt. Wenn man den Vorgesetzten beleidigt, ist per se schon mal, also vorausgesetzt, alle anderen Voraussetzungen sind erfüllt und ich wurde auch schon mal dafür abgemahnt, kann das als Kündigungsgrund taugen per se.
Ja, also das hat das Gericht auch grundsätzlich gesagt und hat gesagt, naja, also im Falle einer groben Beleidigung kann man sogar über eine außerordentliche Kündigung nachdenken. Eine in Anführungszeichen normale Beleidigung ist jedenfalls als verhaltensbedingter Kündigungsgrund grundsätzlich denkbar. Ist natürlich immer von berechtigter Kritik abzugrenzen. Wo hat das Ganze noch einen inhaltlichen Kern und wo geht es eben nur um Beleidigung? Da haben die auch gesagt, ja, also den Vorgesetzten als Kind zu bezeichnen, das ist für uns schon eine Beleidigung. Das hat auch die Vorgesetzte so empfunden und das ist schon mal an sich ein denkbarer Kündigungsgrund. Wie ist es mit der Mutter der Schicht?
Nur die Mutter der Schicht isoliert betrachtet von dem Beglückungseinwand?
Nee, insgesamt.
Insgesamt.
Das Beglücken der Mutter der Schicht.
Ja, finde ich schon schwierig, muss ich sagen. Ist jetzt gerade nicht das Netteste, was man zueinander sagen kann. Da wäre ich auch eher geneigt, ohne jetzt vertieft Hintergrundkenntnisse zu haben, wie es in anderen Kulturen dann verstanden wird. Aber wenn man es jetzt so übersetzt, fände ich nicht gut. Würde ich sagen, Beleidigung plus.
Ja, also das Arbeitsgericht hat das auch so gesehen und hat gesagt, also diese beiden Äußerungen, sowohl das mit dem Kind als auch das mit der Mutter der Schicht, das wären Beleidigungen und das wird reichen für eine Kündigung und hat die Klage abgewiesen. Dann gab es eben die Berufung zum LAG und das LAG hat das anders gesehen und hat gesagt, das mit der Mutter der Schicht, das ist keine Beleidigung. Das würden Sie so sehen wie die Vorgesetzte. Mhm. Das wäre vulgäre Sprache. Auch vulgäre Sprache wäre eine Pflichtverletzung, ja. Mhm. Aber das hätte nicht das Gewicht eines Kündigungsgrundes. Mhm. Und insofern käme es eben nur auf diesen zweiten Punkt, nämlich diese Bezeichnung als Kind an. Mhm. Und das ist ja auch das, hast du auch schon erwähnt, was auch in der ersten Abmahnung ja der Fall war. Also insofern haben wir da ja auch wirklich eine Wiederholung. Die hätten wir für die vulgäre Sprache auch vielleicht gar nicht gehabt, weil auch im ersten Fall hat er ja nur gesagt, ihr seid Kinder, ihr seid keine Chefs,
ja.
Was wohl nicht vulgär ist in vergleichbarer Art und Weise. Und damit hat das Gericht eben gesagt, ja, vulgäre Sprache ist natürlich nicht in Ordnung, aber da sind wir eben nicht im Bereich eines Kündigungsgrundes. Beleidigung schon eher und für uns ist eben das eine keine Beleidigung, das andere schon eine Beleidigung. Und damit kommen wir dann eben zum zweiten Punkt, zur Interessenabwägung. Da hast du zu Recht gesagt, wäre natürlich ein Aspekt, wenn der Betriebsfrieden irgendwie gestört worden wäre durch diese Beleidigung. Kann man sich ja vorstellen, wenn Vorgesetzte vor der gesamten Mannschaft irgendwie als Kind herabgewürdigt werden, dass das eben was mit dem Betriebsfrieden, mit der Autorität und so weiter macht. Auch mit den Persönlichkeitsrechten der beleidigten Person natürlich, die da vor allem als Kind herabgewürdigt wird. Das könnte alles sein, allein der Arbeitgeber hat dazu überhaupt nichts vorgetragen.
Nichts vorgetragen, okay.
Also,
tja, schlecht. Ne?
Also hätte man sicherlich was zu sagen sollen, wie sich das so ausgewirkt hat. Mhm. Finde ich erstaunlich, dass dazu nichts gesagt wurde. Mhm. Aber man hat nichts dazu vorgetragen, sondern hat sich im Prinzip auf die Argumentation wohl gestützt, naja, derart unflätige und vulgäre Auseinandersetzung und Beleidigung, das geht halt gar nicht und das reicht per se schon aus. Mhm. Vor allen Dingen nach einschlägiger Abmahnung, um jemanden zu kündigen, da kommt es auf diese Betriebsfriedensgeschichten gar nicht mehr an. Aber hat eben nichts dazu vorgetragen. Das heißt, dieser Aspekt war raus. Das heißt, auf Arbeitgeberseite stand dann eben vor allen Dingen, ja, dieser Punkt der schweren Beleidigung im Raum. Mhm. Wo würdest du da, was so die Erheblichkeitsschwelle angeht, wo würdest du da die Beleidigung eines Vorgesetzten als Kind anordnen? Auf einer Skala von 1 bis 10, sagen wir mal. 1 ist leichte Beleidigung, 10 ist schwere Beleidigung.
Auf der weltbekannten Beleidigungsskala.
Ja.
Im unteren Bereich, würde ich mal meinen. Mhm. Man hört, sieht und liest ja doch so einiges. Und da würde ich sagen, jetzt die Beleidigung als Kind, da ist noch ein bisschen Luft nach oben. Ist nicht schön, ist ja auch eine Beleidigung. Aber man könnte noch tiefer in die Beleidigungstrickkiste greifen und noch ein bisschen härter austeilen. Insofern, ja, würde ich das auf der Beleidigungsskala von 1 bis 10, würde ich das so auf, haben wir, weißt du, was schön wäre? So 5 Beleidigungen, die wir ranken könnten. Aber das geht ja jetzt aufgrund der eingangs von dir beschriebenen Thematik nicht.
Ja.
Sonst hätte ich es jetzt schön gefunden, dass wir so 5 Vergleichsbeleidigungen haben und wir könnten diese ranken von 1 bis 5 und dann könnten wir mal gucken. Aber so eine solide 3, würde ich sagen.
Solide 3, okay. Ja, würde ich auch sagen, so 2 bis 3 wahrscheinlich. Und das hat das LAG auch so gesehen. Mhm. Also die haben gesagt, das ist eher am unteren Rand der Erheblichkeitsschwelle. Also das ist eine softe Beleidigung, die jetzt nicht total schwer wiegt. Mhm. Auf der anderen Seite, welche Interessen des Arbeitnehmers, des Klägers, könnte man hier denn berücksichtigen?
Die Interessen des Arbeitnehmers, des Klägers. Mhm. Also er möchte seinen Job behalten, würde ich mal meinen. Mhm. Er hat ja auch durchaus ein bisschen das Recht, seine Meinung kundzutun, auch wenn er dabei nicht beleidigend werden darf. Mhm. Er hat sich ungerecht behandelt gefühlt. Er wurde ja auch versetzt. Dauer war jetzt nicht so wahnsinnig lang.
Nee, 4 Jahre war da, 4,5.
Ja, ist auch nicht so überbordend. Mhm. Mittel. Was haben wir noch?
Er war 61 Jahre alt und hatte seine Ehefrau.
Ja, genau, da hattest du auch noch erzählt. Ja, das wäre auf jeden Fall noch was, was man bei ihm in die Waagschale werfen müsste. Er hat ja seine Ratstätigkeit auch noch, hast du irgendwie gesagt.
Mhm.
Ja, das wären so die Punkte, die man jetzt mal bei ihm auf den Zettel schreiben könnte.
Genau, und das hat das Arbeitsgericht dann eben auch gemacht und hat eben vor allen Dingen abgewogen. Also die haben gesagt, es kommt gar nicht drauf an, ob die erste Abmahnung jetzt wirksam war oder nicht.
Mhm.
Das unterstellen wir jetzt einfach mal, dass es eine einschlägige Abmahnung gab. Und damit stellt sich für uns die Frage, kann hier schon gekündigt werden oder gibt es noch ein milderes Mittel? Und zwar eine weitere Abmahnung.
Ultima ratio, verstehe.
Genau, und da haben sie eben diese verschiedenen Aspekte abgewogen und haben im Wesentlichen gesagt, naja, wir haben eine Beleidigung, ja, die ist aber eben am unteren Rand. Das war vielleicht zweimal am unteren Rand. Da lagen auch ein paar Monate dazwischen. Und auf der anderen Seite ist der Kläger eben schon über 60, hat ein hohes Arbeitsmarktrisiko, würde sozial dadurch schon sehr hart getroffen werden, hat seine Frau mit der Pflegestufe, die eben nicht erwerbstätig ist, die eben da auf Unterhalt auch angewiesen ist.
Ja.
Und insofern haben die eben gesagt, ja, das reicht uns hier noch nicht, um das Arbeitsverhältnis zu beenden. Und man merkt richtig, wie das Gericht auch mit sich gerungen hat in der Urteilsbegründung. Das muss auch eine interessante Verhandlung gewesen sein.
Das
also sie sagen
ich.
Auch, der Kläger sei aus ihrer Sicht leitbar. Und es sei damit zu rechnen gewesen, dass, wenn man jetzt nochmal eine Abmahnung ausgesprochen hätte, dass er sich dann auch entsprechend verhalten hätte.
Interessant.
Man hätte ja nach der ersten, das habe ich nicht erwähnt, nach der ersten Abmahnung, wegen dieser ersten Beleidigung, da gab es wohl auch eine Aussprache mit den Vorgesetzten. Die haben gesagt, ja, ja, wir können jetzt weiter zusammenarbeiten, passt schon. Deswegen sei das ja auch ein Stück weit Nachweis dafür, dass es jetzt auch nicht so schlimm aufgenommen wurde.
Ja.
Und dass der Kläger vielleicht auch ein bisschen davon ausgehen konnte, dann mit seiner Gegendarstellung noch und so, dass das Thema auch irgendwie aus der Welt geräumt worden sei. Und deswegen sei er natürlich nicht berechtigt, jetzt seine Vorgesetzte dann zu beleidigen, aber dass ihm das jetzt nicht so präsent war, dass das jetzt also absolut auf der Kippe steht, davon müsse man mal ausgehen und das Gericht macht das mit der Leitbarkeit daran fest, dass er wohl in der ersten mündlichen Verhandlung sehr mitteilungsbedürftig gewesen sei und so sinngemäß sie sich schon vorstellen können, dass der nicht ganz einfach und etwas anstrengend ist, aber auf den ausdrücklichen Hinweis der Vorsitzenden hin, dass er nur zu reden habe, wenn er auch angesprochen wird, habe er sich dann in der weiteren Verhandlung daran gehalten und sei da sehr zurückhaltend aufgetreten. Und es sei schon erkennbar, dass er das alles versuche, so ein bisschen zu relativieren und sich als sehr reflektierter, ruhiger Arbeitnehmer darzustellen. Das sei jetzt auch nicht so ganz glaubhaft, was er da so erzählen würde. Aber das Gericht ist eben zu dem Ergebnis gekommen, dass sie sagen, wir gehen davon aus, wenn man ihm jetzt nochmal ein wörtliches Zitat, letzten Schuss vor den Bug verpasst hätte, dass das dann ausgereicht hätte, damit er es dann auch versteht und von sowas zukünftig die Finger lässt.
So viel zur Nichtbildhaftigkeit der deutschen Sprache.
Das stimmt, ja genau, das stimmt. Also da hat das Gericht dann auch das Ganze aufgenommen. Und ja, also ich glaube wirklich kontrovers zu diskutierende Entscheidung. Natürlich eine totale Einzelfallentscheidung, wo sicher auch die Eindrücke aus den mündlichen Verhandlungen und so weiter eine Rolle gespielt haben, wo vielleicht auch eine Rolle gespielt hat, dass wohl auch die Vorgesetzte selber jetzt nicht so ganz das alles für uns zumutbar und so, sondern auch gesagt hat, ja, klar, das war jetzt nicht in Ordnung, wie er mich da angegangen ist und so, aber ja, es ist wahrscheinlich auch so ein bisschen deutlich geworden, naja, meinetwegen hätte er jetzt nicht gleich hochkant rausfliegen müssen und ich glaube, das war am Ende so eine Gesamtabwägung, wo das Gericht dann gesagt hat, ja, dem zeigen wir nochmal die, im Sport würde man sagen, die dunkelgelbe Karte.
Die dunkelgelbe Karte, ja.
Und sagen, also das ist eher schon dunkelorange oder auch hellrot, aber jedenfalls reicht es noch nicht, um das Arbeitsverhältnis jetzt zu beenden. Und er soll nochmal eine Chance kriegen und dementsprechend hat das Gericht die Kündigung dann für unwirksam erklärt. und das Arbeitsverhältnis erhalten. Vielleicht als kleine Korrektur, Sie hatten dann ja auch noch über die Versetzung zu befinden. Da waren Sie dann deutlich härter und haben gesagt, ja, aus meiner Sicht auch richtig, der Arbeitgeber kann halt grundsätzlich versetzen im Rahmen billigen Ermessens und des Direktionsrechts. Und dass es da dieses schöne 5S,
das 5S kam
Modell gab, das sei nicht wirklich bestritten worden. Bloß weil der Kläger sagt, naja, mit mir hat man vorher nicht drüber gesprochen, heißt es nicht, dass es das nicht gibt. Der Arbeitgeber muss das auch vorher nicht diskutieren. Er kann jemanden versetzen, wenn er es für sinnvoll hält. Er kann seinen Betrieb so organisieren, wie er das grundsätzlich möchte. Und kann auch nicht nur Leute versetzen, wenn es zwingend erforderlich ist. Und es gab jetzt da keine überzeugenden Gegeneinwände des Klägers, weil der selber ja angeführt hat, dass man eben nach der, ich weiß gar nicht, Gemeindeordnung oder was es dann ist, sich befreien lassen kann für diese Ratstätigkeit. Dass, wenn er seine Frau zum Arzt fahren muss, er mal hätte vortragen müssen, dass das in der späten Nachmittags-, also in der Spätschicht, diese Termine nicht gibt, dass man das nicht so legen kann, dass das halt auch Vormittagstermine sind. Und da sei er dann ja auch noch viel ausgeschlafener, als wenn er in der Nachtschicht arbeiten würde.
Ja.
Und insofern haben die auch sehr erkennen lassen, dass sie schon den Eindruck haben, dass es dem Kläger vor allen Dingen um das Geld ging, was weggefallen ist. Und das sei eben kein entscheidender Faktor. Auch wenn man es verstehen könne, dass das für ihn eine harte Einbuße sei, sei es so, dass es eben Erschwerniszulagen sind. Und wenn die Erschwernis wegfällt, dann ist es eben kein finanzieller Nachteil, sondern nur ein Ausgleich, der nicht mehr erfolgen muss. Und deswegen haben sie diese Versetzung dann als wirksam erachtet und möglicherweise auch ein bisschen salomonisches Urteil gefällt und haben gesagt, nee, also damit muss er jetzt leben, dass er in der Spätschicht arbeitet. Und er muss auch damit leben, dass das jetzt der allerletzte Schuss vor den Bug war. Und wenn ihm nochmal wieder sowas passiert, dann ist er halt tatsächlich eben wohl raus und dann wäre eine Kündigung auch wirksam. Aber so reicht's halt noch nicht. Und das war das Fazit des LAG. Und ich finde insofern spannend, als dass man darüber wirklich, glaube ich, sehr
absolut
unterschiedlicher Meinung sein kann mit guten Argumenten.
Spannender Fall, total. Zeigt auch einfach mal wieder, man findet für beide Seiten Argumente, wenn man denn möchte. Und auch cool, was ich jetzt auch interessant fand, war, dass das Gericht dann offensichtlich im Urteil auch noch mal herangezogen hat, wie sich der Kläger sonst so in der mündlichen Verhandlung verhalten hat. Also gerade das mit diesem Leitbar ist eigentlich ein total interessanter Aspekt, den man ja auch mal so für sich oder gegen andere nutzen bzw. nutzbar machen kann. Insofern, wieder was gelernt, ne?
Wieder was gelernt, würde ich auch sagen, ja. Wieder ein spannender Fall, der uns aus dem Rheinland rübergeschickt wurde. Vielen Dank mal wieder ans LAG Düsseldorf und alle anderen Gerichte, die im Rheinland unterwegs sind. Gern weiter so und gern auch weiter. Also
ein Shoutout an die rheinländischen Gerichte.
Absolut, das Urteil hat, glaube ich, 27 Seiten. Das heißt, es ist auch wieder sehr ausführlich alles beschrieben. Und dafür sind wir ja dankbar, weil dann kann man ohne große Sachverhaltsfragen hier auch den Fall möglichst vollständig und lebensnah erklären und erzählen. Und dafür vielen Dank.
Sehr cool. Hat mir gut gefallen. Fand ich eine gute Auswahl. Schöner Fall. Ich habe viel gelernt, auch wenn meine Türkischkenntnisse da jetzt leider nicht ausreichend waren dafür, um den Fall jetzt noch eindringlicher zu behandeln. Aber ansonsten war sehr viel Schönes dabei, würde ich meinen. And I go back to my English class now.
Kannst du gleich ein neues Wort mitnehmen?
The Feedback.
The Feedback, genau.
Aber ich kann es jetzt auch nicht so stehen lassen. Nicht, dass jetzt unsere ZuhörerInnen meinen, ich bin des Englischen wirklich nicht mächtig. Ich würde mal meinen, ich kriege es ganz gut hin, also so im täglichen Business.
Ja, es war ja auch nur ein Fehler drin, Nadja. Es war ja nur ein einziger Fehler.
Eben, also
das
ansonsten
kann ja mal passieren.
Auch Aussprache fand ich richtig gut, wie man ja auch gehört hat. Und da bemühe ich mich. Also
das ist Oxford, war das, oder? Dialekt?
The Oxford English, yes.
Ja, okay. Gut.
Yes. Genau, aber Feedback, auch ein schönes englisches Wort. Wenn ihr Anregungen, Fragen, Kritik, Lob, was auch immer habt, Ideen für neue Geschichten, weitere Fälle aus dem Rheinland oder auch nicht, die wir besprechen sollen, sehr, sehr gerne immer her damit. Ihr erreicht uns unter podcast@lutzabel.com oder natürlich auch über sonstige Social-Media-Kanäle, über LinkedIn oder wie Henning auch schon mal angesprochen hat, auf Mandantenveranstaltungen. Jederzeit meldet euch. Wir freuen uns, wenn ihr auch weiterhin zuhört und euch bei uns meldet. Und ja, ich würde sagen, für heute kann man es dann dabei belassen und einfach euch alles Gute und eine gute Zeit wünschen und hoffentlich bis zum nächsten Mal.
Genau, so machen wir es. Bis zum nächsten Mal. Bis dann.
Oh ja, bis dann. Tschüssi.